Nach Leverkusen ist vor Riga. Das ist das Schöne an der englischen Woche. Man kann den Ärger sofort rauslassen, am nächsten Gegner auslassen. Das ist dann in der Europa League, wie gesagt, die Footballscooler Riga. Aber Leverkusen ist noch irgendwie nicht vorbei, Herrn Strassheim, oder?
Nein, auf keinen Fall. Das war ein Spieltag, der seinesgleichen gesucht hat und der mich immer noch aufregt, weil es Entscheidungen waren, die einfach nicht nachvollziehbar waren und die auch nicht akzeptabel sind.
Darüber reden wir gleich mal.
Aufstehen mit der Eintracht. Dein Frühstück für die Ohren aus dem Herzen von Europa.
Ich darf dir trotzdem guten Morgen wünschen, oder?
Auf jeden Fall guten Morgen. Es geht ja wieder weiter, da hast du schon recht, ja.
Ja, nee, wir haben uns ziemlich aufgeregt. Ich glaube nicht nur über den Samstag, ich glaube das größte Ärgernis war ich, wie dann am Sonntag seitens der Entscheider drüber gesprochen würde, über diese letzte Szene da in Leverkusen.
Ja, der Auftritt von Knut Kircher im Doppelpass war dann doch schon irgendwie mit Ratlosigkeit unsererseits versehen, glaube ich, weil diese Uneinsichtigkeit und dieses ständige Wenden und Drehen von Entscheidungen zugunsten der Schiedsrichterzunft, so fühlt sich das ja an, auch wenn das vielleicht alles irgendwo einer gewissen Logik folgen sollte. Das hilft natürlich 0,0 dem Sport, das hilft überhaupt nicht, um das bei den Fans auch für Akzeptanz zu sorgen, was den VAR betrifft. Und letztendlich ist das ja genau das, was wir nicht wollen. Also dann habe ich lieber einen Schiedsrichter, der mal einen Fehler macht und dann fährst du nach Hause und sagst, okay, das waren menschliche Entscheidungen, die war falsch. Aber dann eben in dieser Situation dann noch sich hinzusetzen und das irgendwie zurechtzuregen. Das ist wie beim Handspiel, ne? Wir hatten die Diskussion mit Knut Kircher hier bei uns im Profi-Camp, mit den Kolleginnen und Kollegen der gesamten Liga aus dem Pressesprecher- und Medienchefbereich und haben dann über das Handspiel gesprochen. Und da hattest du auch nicht so das Gefühl, dass das jetzt völlig klar ist, wann das Handspiel ist und wann nicht. Es gibt da klare Regeln irgendwo ein Stück weit, aber es ist alles so, also es gefällt mir nicht, wie das Ganze ausgelegt wird und was daraus folgt, nämlich eine Diskussion und vor allen Dingen, wenn man das so macht wie letzten Samstag in der letzten Minute, dann ist dieser Begriff Beliebigkeit da und das ist das, was überhaupt nicht passieren darf, dass du das Gefühl hast, dass die Entscheidungen beliebig in einem Ermessensspielraum liegen, wenn du aber die technischen Hilfsmittel hast. Das macht gar keinen Sinn, weil dann brauchst du den VAR nicht.
Ja, ich meine, die technischen Hilfsmittel sind ja immer nur so gut wie die Leute, die davor sitzen.
Ja, aber
und ich finde, dass Günther Perl eigentlich viel zu gut dabei wegkommt, weil das ist ja schon seit Jahren so. Der hat ja jedes Jahr mindestens ein Spiel. Ich erinnere mich an Abseitstor Freiburg gegen Dortmund, was gegeben wurde.
Augsburg gegen Wolfsburg, das weiß ich von Niko Kovac. Das war die Situation mit dieser roten Karte. Da ist quasi ein Trainer entlassen worden nach dem Spiel. Den hat mit auf dem Gewissen ein Stück
Nürnberg, weit. Hamburg in der zweiten Liga.
Dann muss man sich die Frage stellen, ob die Leute, die das bedienen, die richtigen sind am Ende. Ja, und die Frage, finde ich, kann man durchaus mal stellen. Das machen wir jetzt hier im Podcast sicherlich nicht, weil wir nicht dafür befugt sind. Dafür gibt es andere im Club und auch in der sportlichen Führung logischerweise, aber als Fan würde ich sagen, wie kann das sein? Also und auch diese, was mir auf den Nerv gegangen ist, war diese Arroganz dabei. Also das ist das, was ich am wenigsten leiden kann, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die falsch ist und man dann noch nicht mal auf die Idee kommt, das irgendwie zu kommentieren, zu erklären oder auch irgendwie dann am Ende sich hinstellen, sich das irgendwie schön zurechtredet. Das trifft übrigens auch Bayer Leverkusen zu, im Übrigen. Die Aussagen, man muss auch gewinnen können. Mhm. Also auch im Siegesfall zeigt sich auch der Stil. Aber hätte halt auch keiner sich einen Zacken aus der Krone gebrochen, auch nicht Lukas Radetzky, den wir ja alle sehr schätzen, aus der Vergangenheit heraus, wenn er mal sagt, ja, da haben wir Glück gehabt in der Szene. Ja, wir haben verdient gewonnen, sportlich, aber in der letzten Szene haben wir Glück gehabt. Das wäre eine Kommunikation gewesen, da hätte ich gesagt, okay, alles klar. Aber dann irgendwie, ja, die Frankfurt haben Glück gehabt, oder von Andrich, ja, das muss auch überlegen, cooler Spieler irgendwie, weil er sowas Aggressives hat, ne, dass wenn man den in der eigenen Mannschaft hat, willst du den haben. Aber ehrlich, ganz ehrlich, das man muss auch mit Stil gewinnen können, gehört auch irgendwie dazu.
Gut, wir sind wahrscheinlich aus den letzten zwei Jahren gar nicht wohin mit den vielen Elfmetern, die sie bekommen haben.
Richtig, und auch in den letzten Minuten dies und jenes und irgendwo ist es auch mal gut und ich finde auch wichtig und gut, dass Markus Krösche sich relativ klar dazu, nicht relativ, sondern klipp und klar dazu geäußert hat und jetzt müssen wir gucken, dass am Sonntag mal ein guter Schiedsrichter das Spiel pfeift in Berlin. Da bin ich mal sehr gespannt, wer da angesetzt wird.
Ja, jetzt haben wir auf jeden Fall keinen deutschen Schiedsrichter am Donnerstag.
Das kann kein Nachteil sein.
Ey. Reden wir trotzdem erstmal mal, gehen wir mal Tag für Tag, denn heute ist ein schöner Tag. Uli Stein wird heute 70 Jahre alt und du hast letztes Mal im Podcast mit Michael Horeni fast verklärend über Uli Stein gesprochen. Du hast mit ihm einen Podcast gemacht und jetzt darfst du mal deinem großen Vorbild, sportlichen Vorbild.
Ja, stimmt, an der damaligen Zeit ist der einer der Gründe, warum ich Eintracht-Fan geworden bin. Ja. Alles Gute, lieber Uli Stein, zum 70. Geburtstag. Ich glaube, es geht vielen so wie mir, die zur Eintracht gekommen sind im Kindesalter und Fan geworden sind von Eintracht Frankfurt, auch wegen diesen Persönlichkeiten. Man wird ja immer, das ist ja heute so, das war früher auch so, wegen gewissen Spielertypen auch Fan eines Clubs. Ich glaube, der Club steht immer über allem, das ist klar, aber Spieler prägen das. Und für mich hat die Jugend oder meine Kindeszeit, Jugendzeit, hat Uli Stein ein Stück weit geprägt mit seiner Art, wie er im Tor stand, mit seiner, heute würde man sagen, Aura. Und das ist genau der Punkt, warum ich auch irgendwie bei der Eintracht hängen geblieben bin. Ein großartiger Torwart. Für mich war der Tag, als Klaus Toppmöller und Uli Stein die Eintracht verlassen mussten, ein schlimmer Tag. Und es hat sich dann ja letztendlich auch bewahrheitet, dass es tatsächlich ein sehr schlimmer Tag war für Eintracht Frankfurt. Und ich glaube, dass Uli Stein einer derjenigen ist, der die Eintracht in einer gewissen Zeit, in dieser Fußball-2000-Zeit, mit am meisten geprägt hat, aus meiner Sicht, weil er eben diese verlässliche Komponente war. Auch wenn ich im Stadion war, wo ich auch den einen oder anderen Patzer mal gesehen habe, ich glaube gegen Duisburg war das, wo wir 2-1 verloren haben, das war in diesem Abstieg, in dieser Spirale, wo wir nach unten gegangen sind, war das so ein bisschen das Thema, da hat er gegen Duisburg, glaube ich, zweimal nicht gut ausgesehen, Uwe Weidemann, aber insgesamt war das ein unfassbar guter Torwart mit einer Wahnsinnsausstrahlung und ich mag das, wenn Typen Ecken und Kanten haben, also diesen Faustschlag gegen Wegmann und so weiter. Hätte es vielleicht nicht sein müssen aus sportlichen Gesichtspunkten, aber ich finde...
Sonst wäre er nicht zu uns gekommen.
Das stimmt, also hätte es doch sein müssen. Nein, aber ich finde diese Typen, die auch was ausstrahlen, die auch denen auch manchmal egal ist, was die Leute draußen sagen, die ihren Weg konsequent gehen, das habe ich immer gemocht, mag ich heute noch und von daher... Alles Gute, Uli Stein. Und ja, ich hoffe, er wird auch lange bei uns als Markenbotschafter und als Freund der Eintracht sein.
Absolut, da kann man wenig hinzufügen, außer ich gehe ja schon ein paar Tage länger ins Stadion. Ich habe ihn noch als Torwart des HSV, des großen HSV, Europapokalsieger, deutscher Meister gesehen. Auch damals hat er auch schon die Bälle am Pfosten vorbeigeguckt. Einfach Weitschuss, Hand hoch und der ging dann schon vorbei. Eindruck bei Eintracht Frankfurt, auch in dieser frühen Zeit, wo ich auch schon so als Journalist nach Frankfurt gekommen bin. Eine Weihnachtsfeier, zu der Uli Stein in einem knöchellangen Zobelmantel auflief. Also Style, der heute schwer vorstellbar, heute wieder vorstellbar. Ja,
heute gibt es nichts, was nicht vorstellbar ist. Von daher wäre ich vorsichtig mit der Aussage. Ja. Aber ja, Uli, ganz großer auf allen Gebieten und natürlich vor allen Dingen damals im Tor als Kapitän, als einer, der die Eintracht in einer gewissen Weise geprägt hat.
Und der Nationalmannschaft, das Pech einer Generation, die mit sehr guten Torhütern gesegnet war, das war das Duell mit Toni Schumacher. Auf Augenhöhe. Damals war er wohl besser. Schumacher war aber im Tor. Beckenbauer wollte nicht wechseln. Deshalb ist er dann eben als Suppenkasper bezeichnet worden bei der Weltmeisterschaft 86. Also auch da, Uli Stein, geradlinig.
Ja, geradlinig, aber das kann ich nicht beurteilen. Da war ich viel zu klein. Aber wahrscheinlich war Uli natürlich der beste Torwart.
Natürlich.
Ja, 100%.
Alles bei der WM hat dann im Finale Toni Schumacher einen entscheidenden Fehler gemacht. Aber ist vorbei. Zwei großartige Torhüter und Uli Stein, wie du sagst, großartiger Typ, geradeaus. Was mich sehr berührt hat, ich habe in Stimmen der Eintracht diese Geschichte über seinen Vater, seinen familiären Hintergrund gelesen und auch was dieses Interview zu geben mit Michael Horeni dann so mit ihm gemacht hat, finde ich auch interessant, dass man also auch im hohen Alter noch irgendwie seine Vergangenheit aufarbeiten kann oder einem manche Dinge dann klar werden.
Man sagt ja immer, dass die Kindheit einen prägt bis zum Schluss. Ich glaube, das ist in dem Fall auch der Fall. Das ist auch das Wichtige an dem Buch und bei Stimmen der Eintracht, dass es eben nicht darum geht, irgendwie 0815 Buch zu verfassen, sondern irgendwie Monument für die Ewigkeit, dass Dinge ausgesprochen werden können, dass in diesem Buch auch Dinge verarbeitet werden können. Ich halte das bei Uli für sehr gelungen an der Stelle, in dem Kapitel vor allem. Ich glaube, das ist mit das beste Kapitel, weil Uli da auch total offen und ehrlich ist. Und das ist ja eine Sache, mit der man eigentlich in der Öffentlichkeit nicht unbedingt...
So viel wollte ich gerade sagen. So viel musst du erstmal über dich preisgeben wollen.
Ja. Aber das erklärt natürlich wahrscheinlich auch vieles. Ne? Also dieses immer gegen alle ankämpfen, irgendwo ein Stück weit derjenige sein, der auch aneckt, dem auch alles egal ist, ein Stück weit. Hauptsache, das ist alles erfolgreich. Dieses vielleicht immer so ein Ticken drüber sein, im Positiven meine ich gerade im Torwartspiel. Vielleicht ist das die Erklärung für den Charakter. Weil er vielleicht ein bisschen mehr kämpfen musste in der Kindheit als andere, kann gut sein.
Ja, und dann ist eben Position des Torhüters, der in der Mannschaft eine exponierte Position, will ich nicht sagen Einzelkämpfer, aber eine exponierte Position hat, wahrscheinlich auch die richtige. Ups and Downs, Kevin Trapp hat es am Wochenende erlebt, Elfmeter gehalten, dann beim 2-1. Hätte man anders lösen können, sagen wir mal so.
Ich fand es schwierig.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ich finde, das wird ihm so ein bisschen...
Jetzt wird natürlich auf alles drauf geschaut bei ihm.
Ja, ja, das ist klar. Nur ich finde das Ganze nicht ganz so einfach zu lösen. Also wenn man das sieht und dann mal im Tor gespielt hat, der Ball kommt so halb hoch, glaube sogar noch leicht abgefälscht rein. Letztendlich passiert nichts, wenn halt eben nicht der Boniface da steht, wo er steht. Und Christensen sieht er ja natürlich im Hinterkopf auch nicht, sonst hätte er wahrscheinlich Rasmus das klären können. Das ist natürlich, sagen wir mal, so nach Lehrbuch gehst du irgendwie mit den Fäusten hin oder versuchst ihn zu fangen oder keine Ahnung was. Aber der war echt nicht ganz einfach und ich finde...
Vor allem es gar nicht hingehen ist keine Option für einen Torhüter. Man hätte sagen können, ja, bleib weg, hinter dir steht der Christensen. Als Torhüter denkst du so nicht.
Nee, das denkst du nicht.
Du willst diesen Ball.
Das denkst du nicht, klar. Aber auf der anderen Seite, das ist für mich ist das eine Szene, die kann immer mal passieren. Das ist kein schwerwiegender Fehler. Das ist unglücklich an der Stelle.
Ja, dumm gelaufen.
Und,
aber das meine ich ja mit Torwartschicksal. Ja, steht immer irgendwo... Steht immer einer.
Ja, man muss auch aufpassen, dass man Kevin gegenüber nicht unfair wird. Ja. Ne? Also ich halte das, Kauer hat das super gemacht, gar keine Frage. Und wir haben ja alle jetzt schon tausendmal gesagt, dass ich in die Zukunft gehören wird. Da sind wir auch happy, dass wir so einen geilen Torwart haben. Aber wenn man sich halt eben anschaut, was Kevin in dem Spiel auch gehalten hat, war das auch gut. Ich glaube, wir haben ein Luxusthema. Ne? Wir haben zwei richtig, richtig starke Torhüter. Aber jetzt irgendwie Kevin für die Niederlage verantwortlich zu machen, ist mir zu billig, ehrlicherweise. Und diese Diskussion, ja, von wegen, wenn die Schiedsrichterdiskussion nicht gekommen wäre, hätten wir ein Torwartthema gehabt. Halte ich für, es ist medial gemacht und ist drüber. Ja? Ja. Man kann das erwähnen, dass man das anders lösen kann, aber ein richtig starker Torwartfehler sieht für mich anders aus.
Da muss man definitiv etwas mehr Respekt einfordern. Respekt vor Riga haben wir, weil das ist zwar ein Außenseiter, aber wenn die morgen hier ankommen, ist es für sie wieder eines der größten Spiele, das sie absolvieren. Und vor allem, ich habe mal nachgeguckt, die spielen ja schon ewig in dieser Saison international. Die haben begonnen mit Champions League Quali als lettischer Meister. Zweite Runde aus gegen Bode Glimt. Hauge hat sie rausgeschossen mit 3-1 und 4-0. Danach gab es zwei Runden Europa League Quali und da haben sie sich qualifiziert für diese Phase der Europa League durch einen Sieg im Elfmeterschießen bei Apoel Nicosia. Auf Zypern musste machen. So, und jetzt haben sie das erste Spiel 4-1 verloren gegen Bukarest. Und wie ich finde, sehr erstaunlich, nach 0-2 gegen Galatasaray nochmal zurückgekommen, unentschieden gespielt. Also zu Hause sind sie eine Macht. Gut, jetzt kommen sie zu uns, werden sicherlich von der Kulisse hoffentlich beeindruckt sein.
Also eine Macht.
Aber
zu Hause sind sie eine Macht.
Ja,
das ist also, eine steile These, muss ich sagen.
Ja, in Lettland schon. Ja.
Ja. Aber ja, es ist definitiv kein einfaches Spiel. Also ich finde, wenn du Europa League spielst, ist es kein Spiel einfach. Jetzt müsste man hier irgendwo Geld reinschmeißen in irgendeinen Phrasenschwein, aber letztendlich, wir haben damals, glaube ich, gegen Tallinn auch nicht wahnsinnig souverän ausgesehen. Wenn man davon ausgeht, dass das gleiche Niveau ist, haben wir vielleicht jetzt eine stärkere Mannschaft. Okay, wir müssen es gewinnen irgendwie, das ist ja, glaube ich, klar. Aber nichtsdestotrotz...
Da gibt es jetzt wirklich keine Entschuldigung, glaube ich.
Nee, wenn wir da hingehen und machen einen auf La Paloma, dann wird es schwierig. Das ist auch klar, nur ich glaube, zu Hause, das Publikum wird schon die Mannschaft entsprechend nach vorne peitschen, aber ich sehe das nicht so als das Spiel an, was du mal einfach gewinnst. Du musst gut reinkommen, du musst dich konzentrieren, du musst mit dem Kopf voll da sein. Du darfst jetzt nicht schon Berlin im Hinterkopf haben und dann volle Konzentration, dann hoffentlich klappt das.
Und aufgepasst auf Yannis Ikauniecs, der 9 Tore in 10 Europapokalspielen in dieser Saison erzielt hat.
Wie alt ist der?
28. Das passt nicht mehr in unser Modell
rein. Der müsste 18 sein.
Nationalspieler, 64 Länderspiele, 13 Tore. Ja, also sagen wir so, wenn es Eishockey wäre, wäre es schwieriger gegen lettische Mannschaften.
Ja, das weißt du am allerbesten. aber das
ist auch Fußball spielt. Das ist so ein Eishockeyland. Das Fußball ist da komplett untergeordnet. Aber klar, wenn es dann die großen Wettbewerbe geht, dann.
Ja, aber ich weiß nicht. Ich glaube, wir spielen Europa League zu Hause und es ist völlig egal, gegen wen. Letztendlich geht es um 3 Punkte, wie gegen Beşiktaş auch. Und ich denke, es sollte alles daran gesetzt werden, die zu holen. Denn dann mit 7 ist eigentlich schon fast schwer, sich da nicht zumindest für die Zwischenrunde zu qualifizieren. Ich weiß nicht, wie viel man ungefähr braucht. 8 bis 10, glaube ich.
Das ist echt eine gute Frage. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil mit diesem System muss er erstmal durchrechnen mit 36 Mannschaften. Und
man soll nicht so denken. Ne?
Ja.
Also ich glaube, im Sport denkt keiner so, weil da geht es immer von Spiel zu Spiel, wir wollen alles gewinnen. Aber wenn man jetzt nur mal erstmal von der Zwischenrunde ausgeht und von dem, sagen wir mal, dem Spatz in der Hand, ja, also man hat was, womit man schon kalkulieren kann, fürs neue Jahr, dann glaube ich, wäre es sehr, sehr sinnvoll, dieses Spiel zu gewinnen. Und mit 7 Punkten hast du, glaube ich, dann schon mal einen Meilenstein in die Richtung gemacht. Und letztendlich, ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie abstreiten, aber das Ziel ist klar zu gewinnen, denke ich. Also nicht klar in der Höhe des Sieges, aber zu gewinnen. und dass wir da auch weiterhin unsere guten Leistungen zeigen.
Wir bereiten euch heute darauf vor. Das Abschlusstraining wird, zumindest die Viertelstunde, die wir zeigen dürfen, wird gestreamt bei Instagram. Pressekonferenz mit Dino Topmöller und einem Spieler und dann morgen früh vorm Spiel natürlich Tagesupdate, alle Infos. Da erfahrt ihr noch mehr über Yannis Ikoniecs, als ihr vielleicht überhaupt wissen wollt. Nee, also gibt's auf jeden Fall weitere Infos über unseren nächsten Gegner, über Riga und das VAR-Thema. Das haben wir jetzt mal, lassen wir jetzt mal hinter uns.
Haben wir einen VAR am Donnerstag?
Ja.
Am Sonntag haben wir auch einen, bin ich mal gespannt, ob er eingesetzt wird. Ja. Aber wir müssen ein bisschen das auch noch relativieren, das ist nicht ins Lächerliche ziehen. Ich glaube, es ist jetzt ja auch nicht so, dass es jede Woche passiert, was da am Samstag passiert ist. Und letztendlich sind die Schiris, und das ist ja das wirkliche Thema, ja auch alles Menschen, die Fehler machen dürfen. Ich würde mir wirklich nur wünschen, und da hattest du schon im Eingang recht, indem du sagst, naja, die Kommunikation dann am Sonntag. Ich würde mir, glaube ich, nur wünschen, dass man das dann auch einfach mal eingesteht, dass man auch mal einen Fehler machen kann. Und gestern, das vielleicht noch zum Abschluss, fand ich die Aussage von Nico Kovac bei Sky 90, beziehungsweise vorgestern am Sonntag, wirklich sehr, sehr gut, als er sagte, dass es eigentlich so sein muss, dass ein Schiedsrichterteam aufeinander abgestimmt sein muss. Also, dass der VAR im Keller auf den Schiedsrichter auf dem Feld abgestimmt sein muss, hinsichtlich der Spielführung. Weil er sagt dann, Günther Perl hat er noch in Erinnerung als eher jemand, der kleinlich pfeift. Einen Felix Brüch eher als jemand, der viel laufen lässt. Und wie passt das zusammen? Also auch in der Art und Weise, wann gehst du raus, wann gehst du nicht raus?
Dann passt ja noch weniger zusammen, die zwei ersten Elfer anzuschauen.
Das passt gar nichts zusammen mit dem Zusammenhang.
Das fangen wir schon wieder an, wir drehen
uns im Kreis. Aber gut, dann lassen wir das. Es beschäftigt uns doch zu sehr. In dem Sinne, lass uns abhaken und nach vorne gucken. Riga.
Ja, jetzt, genau. Europapokal. Habt einen schönen Mittwoch und wir sehen uns. Ciao.
Bis dann, tschüss.
Aufstehen mit der Eintracht ist eine Produktion von Studio 59.